anders. Und ich möchte den einmal lesen. Johannes 1, von 1 bis 5. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Im Anfang. Johannes fängt sein Evangelium so an, wie die Bibel der Juden auch anfing. Nämlich in 1. Mose 1, Vers 1 lesen wir, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und Johannes, und das werden wir in diesem Text sehen, bezieht sich immer wieder auf das Alte Testament am Anfang. Er möchte hier auch etwas von Anfang an erzählen. So wie Mose in 1. Mose von der Schöpfung Gottes, von der ersten Schöpfung Gottes erzählt. So möchte Johannes das hier auch machen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und er sagt hier auch im Anfang. Was hier auffällt, dieses im Anfang hat gar keinen Artikel. Also normalerweise müsste man hier wörtlich übersetzen, in einem Anfang. Also das ist nicht der Anfang, sondern das ist einer von ja, vielen Anfängen. Also das ist kein bestimmter Artikel ist hier gemeint. Und wir sehen auch, dass Johannes hier wahrscheinlich einen anderen Anfang meint, als in 1. Mose 1, Vers 1. Weil Johannes spricht von der Schöpfung erst in Vers 3. Also erst in Vers 3 bezieht er sich quasi auf 1. Mose 1, Vers 1. Das heißt, Johannes beginnt hier in seinem Anfang noch vor der Schöpfung. Ja? Und wenn wir jetzt mal versuchen, dieses Wort am Anfang noch ein bisschen besser zu verstehen, und zwar, dass Gott dieses Wort ja schreibt und Gott ist ja ohne Anfang, ja, er ist ja ewig, er hat quasi gar keinen Anfangspunkt und er muss jetzt irgendwie versuchen, uns Menschen deutlich zu machen, dass es ja irgendwann irgendetwas anfing. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr Ewigkeit mal kurz denken könnt. Also etwas, was nicht anfängt und nicht aufhört, denkt das mal kurz und versucht mal irgendwo einen Punkt zu setzen. Ja, es ist schwierig, ja, weil es gibt ja gar keinen Anfang. Man weiß ja gar nicht, wo das anfangen soll. Und das versucht Johannes hier, glaube ich, deutlich zu machen. Also ganz am Anfang, als noch nichts war, als noch gar nichts existierte, war aber etwas. Und Johannes sagt, im Anfang war das Wort. Seid ihr überrascht? Ganz am Anfang, wo die Welt noch nicht geschaffen war, wo es das Universum noch nicht gab, wo nichts da war. In diesem Anfang war das Wort da. Nun, warum ist ganz am Anfang das Wort denn da? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dieses Schaffen oder das, was Gott da geschaffen hat, das wird in der Bibel ganz oft gleichgesetzt mit dem Wort. So sehen wir zum Beispiel im Psalm 33, Vers 6. Der Himmel ist durch das Wort des Herrn geschaffen worden. Oder in Hebräer 11, Vers 3, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort gemacht ist. Also ganz am Anfang war das Wort. Und die Bibel erklärt dieses Schaffen oft mit dem Wort Gottes an sich. Doch das Wort selbst wurde gar nicht geschaffen, sondern es war schon da. Ganz am Anfang war das Wort schon da. Das Wort an sich bedurfte keiner Schöpfung. Ja? Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Dieses Wort hatte eine innige Gemeinschaft mit Gott, noch bevor die Welt geschaffen wurde. Und dieses Wort war ausgerichtet auf Gott. Es war eine Wechselbeziehung da. Und das Wort und Gott, die haben sich genügt. Ja, sie haben in Ewigkeit existiert und sie haben nichts anderes gebraucht. Das Wort und war bei Gott. Und Gott war das Wort. Also die hatten nicht nur eine intensive Beziehung zueinander, sondern sie waren auch noch wesensgleich. Sie waren wesenseins. Das Wort und Gott war dasselbe. Das Wort war Gott. Gott war das Wort. Und das ist eine ganz wichtige Lehre ja auch der Kirche, nicht wahr? Wir haben Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und trotzdem sagen wir haben einen Gott. Und diese drei Personen, die harmonieren. Und die sind im Prinzip wesenseins. Und Jesus sagt das auch in Johannes 10, Vers 13. Ich und der Vater, wir sind eins. Wir sind gleich. Wir sind beide Gott. Oder auch Paulus sagt das in Römer 9, Vers 5. Christus, der da ist, Gott über alles. Oder Philipper 2, Vers 6, Jesus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Und Gott war das Wort. Das Wort und Gott sind wesensgleich. Und wir sehen das auch bei der Schöpfung, ne? Dass, wo Gott den Menschen machen wollte oder gemacht hat, da sagt ja Gott auch, lasst uns den Menschen machen. Ja? Und hier meint er nicht nur sich selbst, sondern diese andere Person. Ne? Also der Sohn und der Vater, sie wollten den Menschen machen. Aber das Wort und Gott, die sind nicht austauschbar. Also wir dürfen das, obwohl die wesensgleich sind, dürfen wir das nicht vertauschen. Jesus, Gott als Sohn, ist in die Welt gekommen. Nicht Gott als Vater. Und deswegen betont Johannes das hier nochmal und sagt, dasselbe war im Anfang bei Gott. Ja, also er möchte das schon auch differenziert haben. Und hier geht Johannes quasi noch einmal zurück zu der eigentlichen Schöpfung. Und er sagt, und alle Dinge sind durch dasselbe, also durch dieses Wort Gottes, gemacht. Und es ist nichts gemacht, außer durch dieses Wort Gottes. Dieses Wort hat die Kraft gehabt, alles zu machen. Und durch dieses Wort wurde alles gemacht. Und wenn wir uns das einmal anschauen, wie Gott denn die Welt geschaffen hat, da sehen wir, dass Gott nicht eine Kommission einberufen hat, dass er nicht die fähigsten Engel zusammengerufen hat, dass er nicht die Architekten geholt hat, dass er nicht die Statiker geholt hat, dass er nicht die kreativen Leute oder die kreativen Gedanken oder was auch immer damals vielleicht schon da gewesen ist, zusammengeholt hat und sich überlegt hat, wie kann ich etwas schaffen? Wie kann ich ein Universum kreieren? Was benötige ich alles dafür? Wie kann ich eine Welt schaffen, die möglichst schön ist? Und wie kann ich so etwas schaffen wie ein Menschen, der ein Ebenbild von mir ist? Wie mache ich das? Und Gott hat sich da nicht hingesetzt und hat überlegt und hat Pläne gemacht und hat geschrieben und hat Zeichnungen gemacht, Skizzen gemacht oder sonst was. Wie hat Gott geschaffen? Indem er sprach. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sprach, es soll die Erde, durch die Erde aufgehen, Bäume und was weiß ich, was alles. Und es wurde so. Und Gott sprach, es soll das Universum da sein und die Sterne da sein und der Mond soll da sein und die Sonne soll da sein. Und es ward so. Das heißt, Gott spricht und es ist da. Gott schafft alles durch dieses Wort. Und dieses Wort Gottes hat so eine immense Kraft, dass alles, was da ist und alles, was wir heute sehen und alles, was wir heute sind, nur durch dieses eine Wort Gottes Bestand hat. Mich fasziniert das, als ich darüber nachgedacht habe, dass das im Prinzip so simpel ist, ne? So einfach. Und ich mag so naive Gedanken, ne? die einfach sind, was sogar Kinder verstehen können. Und wir tun uns damit oft ganz schwer, ne? Weil wir denken, das muss ja irgendwie ein bisschen komplexer sein, das muss ein bisschen komplizierter sein, da muss ja ein bisschen mehr dahinter sein. Aber nein, es ist nur das Wort Gottes. Und in Petrus 2 lesen wir auch, dass die ganze Welt durch das Wort Gottes jetzt zusammengehalten wird, aufgespart für das Gericht. Und wenn Gott irgendwann sagt oder loslässt oder sagt, jetzt kommt das Gericht Petrus, glaube ich, beschreibt das so, dass das Gericht durch Feuer kommt. Ne? Also alles wird durch das Wort erhalten, durch Gottes Wort. Mein Sohn, der hat so ein Lexikon und da sind immer ganz viele spannende Sachen drin. Ne? Werden da ganz im Detail erklärt und so. Und da habe ich mir heute Morgen mal die Seiten über das Weltall mal nochmal angeschaut und über die Sonne. Ich weiß nicht, wie viel ihr über die Sonne wisst, aber die Sonne ist ja, die ist, ja, jetzt muss ich die Fakten mal zusammenkriegen, ungefähr 1,3 Millionen Mal würde unsere Erde in die Sonne hineinpassen. Ja, also ziemlich oft. Ja, und die Erde ist ja schon ziemlich groß. Also die Sonne, das ist ein gigantischer Stern, also riesengroß. Und die Sonne ist ungefähr 150 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Ja? Also auch ziemlich weit weg. Richtig, genau. Das hat nämlich schon seinen Sinn. Und das ist auch ganz gut, dass die Sonne so weit weg ist. Und trotzdem, ne, weißt du, im Sommer, wenn man nicht aufpasst und sich nicht eincremt und zu lange in der Sonne ist, kann man sich verbrennen. Ja, weißt du, ne? Ja. Also so eine, obwohl die Sonne so weit weg ist, hat die Sonne trotzdem noch so eine Energie, dass unsere Haut, wenn wir im Sommer oder auch im Winter beim Skifahren oder sonst wo nicht aufpassen, Verbrennungen erleiden können. Also wir können uns, glaube ich, vorstellen, was für eine Energie in dieser Sonne da ist. Jetzt bin ich gespannt. Wie heiß ist denn die Sonne? 1000 Grad, fast. Ja, also in diesem Lexikon stand 15.000 Grad. So heiß ist die Sonne. Also ziemlich heiß. Und wenn du dir jetzt mal überlegst, oder wenn ihr euch mal überlegt, was das jetzt eigentlich mit dem Text zu tun hat, Gott hat für die Erschaffung dieser Sonne mit dieser unglaublichen Energie, übrigens hält die Sonne durch ihre Schwerkraft und ihre Größe alle Planeten in ihrer Umlaufbahn. Also die Erde und den Mars und den Merkur und die Venus. Und da gibt es noch ein paar andere. Hält die Sonne durch ihre Schwerkraft in ihren Umlaufbahnen. So, und wenn wir uns überlegen, was Gott dafür gebraucht hat, um diese Energie freizusetzen Und Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Sonne irgendwann ausgeht, also dass sie irgendwann verlischt, aber das wird noch ein paar Millionen Jahre dauern. Also was hat Gott gebraucht, um nur die Sonne zu schaffen, also diese Energie? Gott hat nur sein Wort dafür gebraucht. Nur sein Wort. Gott sprach, es soll die Sonne da sein, und die Sonne war da. Mit all der Energie, die wir heute von der Sonne noch sehen und spüren dürfen. Also Gottes Wort hat eine unglaubliche Kraft. Und Gottes Wort kann Dinge schaffen, die vorher nicht da waren. Und das sehen wir gerade in der Schöpfung. Und auch heute kann das Wort Gottes Dinge machen, die wir vielleicht nicht für möglich halten und woran wir nicht glauben können. Aber das Wort Gottes hat diese Kraft. Und Jesus sagt, als er hier auf der Erde war, alles wird vergehen, alles, die Sonne, die Himmel, die Erde, alles wird vergehen, aber dieses eine Wort, meine Worte, die werden in Ewigkeit nicht vergehen. Also dieses Wort ist von Anfang an da und es wird für immer bestehen. Es ist das Wort Gottes. Und meine Frage an diesem ersten Weihnachtstag ist, wie ist deine Beziehung zu diesem Wort? Wie ist meine Beziehung zu dem Wort Gottes, das so eine Energie hat, das so eine Kraft hat, das mich verändern kann? Wie ist meine Beziehung zu diesem Wort? Habe ich da überhaupt eine Beziehung zu dem Wort Gottes? Heute ist ja das Wort Gottes in erster Linie unsere Bibel hier. Nicht wahr? Wie ist meine Beziehung zu dieser Bibel? Lese ich sie? Sagt sie mir etwas? Als Jesus auf der Erde war, da hat er übrigens Heilung oder Menschen, die er gesund gemacht hat, in der Regel auch nur durch ein Wort gesund gemacht. Er hat etwas gesagt und dann ist das geschehen. Ne? Und wie oft sagt Gott heute uns etwas durch sein Wort? Und es verändert uns. Und es berührt uns. Und plötzlich sind Wunden, die wir haben, geheilt. So, Kinder, und jetzt fragt ihr euch, was hat das denn mit Weihnachten zu tun? Nicht? Was hat das, was ich bisher gesagt habe, eigentlich mit Weihnachten zu tun? Aber jetzt kommt's. Und Johannes beschreibt das in Johannes 1, Vers 14. Und dieses Wort, ja, er spricht immer noch von demselben Wort, und dieses Wort wurde oder ward Fleisch. Dieses Wort, was von Ewigkeit da ist, das diese Energie hat, dieses Wort, wodurch alles geschaffen wurde, was alles da ist, das wird nun Fleisch. Er sagt hier nicht mal, und das Wort wurde Mensch, ja? Sondern er gebraucht diesen Begriff, der in der Bibel für das besondere Schwache im Menschen gebraucht wird, Fleisch. Fleisch steht für besonders vergänglich. Das Fleisch ist sündhaft. Dieses Fleisch ist nicht fähig, mit Gott eine Beziehung aufzubauen. Und Johannes sagt, dieses Wort ward Fleisch. Und das ist das Erste, was ich sagen will, was mich durch diese Predigt fasziniert an Weihnachten. Gott wird Mensch. Gott wird einer von uns. Aber warum macht Gott das? Warum hat Gott das nötig? Wir haben doch im Vers 1 gesehen, das Wort war da und Gott war da und sie hatten Gemeinschaft und sie haben eigentlich nichts anderes gebraucht. Okay, dann schaffen sie die Welt, aber warum muss Gott Mensch werden? 2 Kapitel weiter wird Johannes in Kapitel 3, Vers 16 sagen, denn also hat Gott die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn sandte, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat dich und mich so sehr geliebt, dass er Fleisch wurde, dass er Mensch wurde, dass er in diese Welt gekommen ist. In Hebräer 2, 14 bis 18 lesen wir noch ein bisschen genauer, warum das so ist. Ich werde das jetzt nicht lesen, aber da steht der Zweck nochmal beschrieben. Da sagt der Schreiber, weil wir ja Fleisch und Blut sind, musste Jesus das auch werden. Damit er, wie wir das in der Kindergeschichte schon gehört haben, ja, damit er unsere Sprache spricht, damit er uns helfen kann, damit er barmherzig werden kann, damit er das nachspüren kann, was der Mensch eigentlich fühlt, wo er versucht wird. Und das ist mehr als das, was wir auch gestern in der Predigt gehört haben. Das ist ja kein Experiment, ja? Wie der Prinz William das für einen Tag gemacht hat. Für das Wort war das doch kein Experiment. Ich werde mal Fleisch und dann kehre ich wieder in die Ewigkeit zurück und bin dann wieder das Wort und bin da Gott und brauche niemanden, nichts. Nein, als das Wort Fleisch wurde, dann hat Jesus sich in dieses Gefängnis begeben. Ja? Stell dich vor, er war vorher Gott. Er kannte keine Begrenzung. Und jetzt ist er in einem Körper. Es fasziniert mich, dass Gott Mensch geworden ist, weil er sich so sehr für mich interessiert hat. Und weil er mich so sehr liebt. Und weil er um jeden Preis eine Beziehung mit mir haben möchte. Das ist der Grund, warum Jesus das getan hat. Das Wort ward Fleisch und wohnte mitten unter uns, sagt Johannes. Auch hier bezieht Johannes sich, glaube ich, ein bisschen auf das Alte Testament. Eigentlich müssten wir hier übersetzen, und er zeltete mitten unter uns. Und wenn wir kurz ins Alte Testament zurückgehen, wo das Volk Israel in der Wüste war und wo Gott sein Zelt mitten unter dem Volk hatte. Ja, also das Volk war so ausgebreitet und Gott hatte sein Zelt mitten im Volk und wollte mitten im Volk auch wohnen. Und ich glaube, das beschreibt Johannes hier. Und er wohnte mitten unter uns. Gott wohnt mitten unter uns. Aber im Alten Testament sehen wir, dass Gott es da nicht lange ausgehalten hat. Weil die Menschen um ihn herum, das Volk, sündhaft war. Und dass sie sich auf Gott nicht wirklich eingelassen haben und dass sie Gott nicht gehorsam waren, sondern sie waren egoistisch, sie wollten ihre eigenen Dinge tun. Und irgendwann, oder ich glaube kurze Zeit nur, ist Gott in dieser Mitte geblieben und dann musste Gott raus. Weil Gott gesagt hat, wenn ich hier mitten in dem Volk bleibe, dann werde ich sie vernichten müssen. Weil ich bin so heilig, dass ich diese sündhafte Menschen nicht ertragen werden kann. Ich werde sie vernichten müssen. Und deswegen ist Gott rausgezogen. Ja? Er hat das Lager verlassen und war mit seinem Zelt der Begegnung dann außerhalb des Lagers. Und wenn jemand zu Gott wollte, dann musste er dorthin gehen. Aber hier sehen wir, Gott ward Fleisch und wohnte mitten unter uns. Johannes sagt, wir haben ihn gesehen. Ja? Er war wirklich mitten unter uns. Und ich habe diese eine Frage heute auch noch mitgebracht und möchte uns fragen, ob Gottes Wort mitten unter uns wohnen darf. Darf Gottes Wort in dieser Gemeinde in Detmold Nord wohnen, mitten unter uns? Hier in unserer Versammlung, darf das Wort Gottes das? Darf das Wort Gottes sich hier zu Hause fühlen? Darf das Wort Gottes das machen, was das Wort eigentlich machen möchte? uns ansprechen, uns korrigieren, uns in die Gegenwart Gottes bringen, uns etwas von der Schönheit und Heiligkeit Gottes zu zeigen. Darf das Wort Gottes das hier? Oder vielleicht müsste ich fragen, kann das Wort Gottes das hier? Oder ist das Wort schon außerhalb unserer Gemeinde? Weil wir so viel Egoismus hier haben und weil wir so viele Streitigkeiten hier haben und weil wir uns mit klein-klein aufhalten und weil wir uns da in erster Linie darüber Gedanken machen, wie ist denn unser Gottesdienst abgelaufen? Und wenn wir hier rausgehen, dann unterhalten wir uns, oh, der hat das so und so gemacht und der war wieder viel zu lange und wir haben doch gesagt, die Kindergeschichte darf nur 5 Minuten sein, die war jetzt wieder länger und, oh, und der Kinderchor, ja, auch wieder nicht so. Und ich meine, worum geht's denn? Kann das Wort Gottes hier sein? Kann es mitten unter uns wohnen und das tun, was es eigentlich tun möchte? Und ich wünsche uns, dass uns das bewusst wird und dass es unser Wunsch ist, dass dieses Wort, das so eine Energie und so eine Kraft hat, mitten unter uns wohnt. Nicht bei jedem Einzelnen, aber hier bei uns in unserer Gemeinschaft. Und dass dieses Wort das macht, wozu es gesandt wurde. Ja? Dass das Wort hier so durch die Reihen gehen kann und dass der Heilige Geist hier wirken kann. Und dass er die Menschen berührt, die Gott brauchen. Dass das hier so ein Ort sein kann, wo Menschen von Sünde überführt werden und wo Wunden geheilt werden können. Und wo wir in diesen Lob Gottes mit hineingenommen werden. Gott wohnt mitten unter uns. Und das Dritte, was Johannes sagt, und wir sahen seine Herrlichkeit. Wir können Gottes Herrlichkeit sehen. Und das Wort Fleisch ward Fleisch und wohnte mitten unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Und fragt ihr euch sicherlich, wie kann man Gottes Herrlichkeit sehen? Und fast jede Weihnachten stelle ich mir diese Frage: Was haben die Leute damals an diesem Kind gesehen? An diesem Baby. Jesus war ja damals, als er geboren wurde, ja ein Baby wie jedes andere auch. Und trotzdem lesen wir, dass die Hirten dorthin gingen und ein Baby fanden, in Windeln gewickelt und es anbeteten. Was haben die Hirten in diesem Baby gesehen? Oder ein paar Tage später, wo Jesus dann in den Tempel gebracht wurde und der Simeon und die Hanna dieses Baby sahen, dann plötzlich Gott dankten und gesagt haben, das ist der Retter. Das ist derjenige, der von Gott gesandt ist. Aber was haben sie denn in diesem Baby gesehen, in diesem Kleinkind? Was konnten sie sehen, was andere nicht gesehen haben? Und warum haben sie das gesehen? Und wie können wir etwas von Gottes Herrlichkeit sehen, wo doch so viele andere so gar nichts an Jesus sehen und Gottes Herrlichkeit nicht sehen können? Und ich glaube, der Schlüssel ist auch da, dass sie dem Wort Gottes geglaubt haben, dass sie ihm vertraut haben. Als die Engel dort in der Nacht zu den Hirten sprachen, dann haben die Hirten diesem Wort geglaubt. Die Engel sagten, euch ist heute der Retter geboren, ein Kind ist da und geht hin und ihr werdet es sehen und es wird euch erretten. Und die Hirten haben das geglaubt. Sie haben dieses Wort Gottes geglaubt. Auch wenn das total, ich meine, das muss man sich ja vorstellen, das ist ja total abwegig, was sie dort gehört haben. Das ist ja nicht logisch gewesen. Und das ist auch wenig glaubhaft, ne? Dass Gott sein Volk errettet und ein Baby sendet. Aber, liebe Geschwister, das ist oft am Wort Gottes so, nicht wahr? Dass das total abwegig ist. Und dass es irgendwie total schwierig ist zu glauben. Und wir denken, das kann doch nicht sein. Und dann versuchen wir, es zu erklären. Und dann sind wir mitten dabei, es irgendwie umzudrehen. Und auf einmal passt es. Aber das möchte nicht das Wort Gottes. Sondern wenn wir bedingungslos und kompromisslos dem Wort Gottes glauben werden und es tun, dann werden wir in der Lage sein, etwas von Gottes Herrlichkeit zu sehen. Und genauso war das auch bei Simeon und bei Hanna. Simeon hatte das Versprechen von Gott, du wirst den Retter sehen. Und wir lesen dann im Lukas-Evangelium, dass er getrieben vom Heiligen Geist an diesem Tag in den Tempel ging. Das heißt, da war eine ständige Beziehung bei Simeon da. Es war nicht so, dass er einmal diese Verheißung hatte und dann sich irgendwie passiv zurückgelehnt hatte und einfach gewartet hat, ach Gott hat es ja schon versprochen, er wird das schon irgendwie machen, sondern er war jeden Tag in Beziehung mit Gott. Und dann hatte er das Bedürfnis getrieben, durch den Heiligen Geist in den Tempel zu gehen, weil er wusste, heute werde ich dort meinen Retter treffen. Und dann kommen Josef und Maria mit diesem Baby da rein. Und er sieht dieses Kind und sieht Gottes Herrlichkeit da. Und er sieht seinen Retter da. Und er glaubt, was Gott gesagt hat, dass dieses Kind, was weder sprechen noch laufen noch irgendetwas in dem Moment tun kann, dass dieses Kind sein Retter ist und dass dieses Kind das Licht der Welt sein wird und dass dieses Kind das Volk Israel erlöst und dass dieses Kind sogar die ganze Welt, die Heiden, erlösen wird. Das fasziniert mich an Weihnachten. Oder das möchte mich faszinieren. Ja, wir sind ja trotzdem, auch wenn wir so fromm tun und auch wenn ich hier jetzt die Predigt halte, klar, wir finden auch andere Sachen toll an Weihnachten. Aber diese drei Punkte, die möchte ich uns heute mitgeben. Dass sie uns aufs Neue faszinieren und dass sie eine Auswirkung in unserem Leben haben. Gott wird Mensch. Gott möchte mitten unter uns wohnen. Und wir können Gottes Herrlichkeit sehen. Amen.